Technik ist wichtig, aber wenn ich mit dem Kunden spreche, will ich erstmal verstehen, was braucht dein Business? Was brauchst du, um als Unternehmen erfolgreich zu sein? Und dann schließt sich eigentlich die zweite Frage an. Dein Unternehmen ist nur erfolgreich, wenn du einen Mehrwert für deine Kunden, also wenn du Nutzerprobleme löst oder Businessprobleme deiner Endkunden.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndong Podcasts, Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit. Ich freue mich heute mal in Leinfelden-Echterdingen in der Nähe von Stuttgart zu sein und heute mit der Katrin Friedrich und dem Bernd Dollinger von der Telekom MMS mich darüber zu unterhalten, wie Kundenzentrierung und IT Operations eigentlich miteinander zusammenhängen. Und ich finde irgendwie, die beiden sind auch so ein bisschen wie das schon stellvertretend für das Yin und Yang, auch der Softwareentwicklung und der IT Operations. Es geht nicht ohne die beiden Kompetenzen zusammen, gerade wenn wir jetzt auch in den letzten Jahren, auch spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie, das Thema Kundenzentrierung, digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle viel, viel stärker auf dem Radar haben. Und freue mich deswegen heute mal mit euch beiden hier darüber zu sprechen. Wie gesagt, wie auch so Themen wie User Experience, Customer Centricity, IT Operations, um mal so drei Buzzwords schon mal hier einfließen zu lassen, miteinander zusammenhängen. Und ich würde sagen, bevor wir reinstarten, Katrin, stellst du dich mal einmal kurz vor und dann Bernd und dann legen wir los.
Sehr gerne. Herzlich willkommen bei uns im Magenta-Haus. Ist auch so ein bisschen die Wiege meiner beruflichen Vergangenheit. Ich bin seit 15 Jahren bei Telekom MMS in verschiedenen Rollen, habe gestartet als UX-Designerin, Consultant, Informationsarchitektin, mittlerweile seit mehreren Jahren im Management. Und aus diesem Nukleus, ich habe mit Webdesign und Appdesign angefangen, verantworte ich jetzt eine Abteilung mit einem sehr breiten Spektrum. UX ist weiterhin unser Steckenpferd, aber auch Frontend, Mobile, XR, als auch Individualentwicklung. Und mit dieser gesamten Bandbreite des Experience-Portfolios digitalisieren, gestalten wir die Customer Journey unserer Kunden. Und das meine ich nicht alleine, sondern mit ganz tollen Kollegen. Bernd.
Genau, und in Ergänzung zu Katrin vertrete ich hier in der Runde dann das ganze Thema IT Operations. Der Mario hat uns ja schon mal die Passwort so entsprechend mit auf den Weg gegeben. Bin auch schon ein paar Jahre jetzt hier in der Telekom MMS dabei, im Magenta-Konzern und beschäftige mich dort wirklich hauptsächlich und fast ausschließlich mit den IT Operations-Themen. Und damit sich das mal ein bisschen klares war, was hat das eigentlich mit dieser Kundenzentrierung zu tun? Verfügbarkeit, Performance funktioniert immer nur dann für den Kunden sinnvoll, wenn es zum Schluss eine IT-Operations dahinter steht, die das dann auch wirklich zur Verfügung stellt. Das ist unser Bezug dahin. Und das ist eben nicht nur eine Sache, dass ich da Technik im Griff haben will, also ne, ich habe CPUs, RAM und irgendwelchen Speicher, sondern ich muss einfach gucken, dass eigentlich Teams zusammenarbeiten. Also das ist dann so diese Geschichte, DevOps-Teams zum Beispiel zu haben. Und DevOps-Teams bedeutet eben beinahe Stabilität, ne, die dann Performance und Experience auch wirklich ermöglicht, aber auch Weiterentwicklung nicht. Ne? Wenn Katrin mit der neuen guten Idee kommt, wollen wir die ja nicht im Regen stehen lassen, sondern das mit dem Kunden weiterbringen. Und dass man vielleicht ein bisschen klarer wird, wir betreiben verschiedene größere Webauftritte. Wer die ARD Mediathek mal benutzt hat oder die Webseite von der Barmer, der hat Auftritte benutzt, die wir betreiben und die dann auch mit einer entsprechenden User Experience ausgestattet sind.
Cool, dann können wir jetzt gleich mal gucken, wie denn solche Plattformen oder solche Webauftritte dann auch zustande kommen. Bin gespannt und würde ganz gerne aber mal, lass uns mal einsteigen mit einem etwas breiteren Thema. Wir haben jetzt, du hast es auch gerade schon angesprochen, so seit den letzten Jahren durchdringt Technologien und Software eigentlich immer mehr unsere Lebensbereiche. Das kennt sicherlich jeder. Mich würde mal von dir interessieren, Bernd, so als Anfang, welche Technologieentwicklungen nimmst du eigentlich mal so mit Blick auf die letzten drei Jahre eigentlich am wesentlichsten auch so also auf unser Thema heute bezogen?
Also, das ist relativ einfach. Wir sind schlicht und ergreifend mittlerweile komplett in der Welt Cloud-Native angekommen. Ne? Also, ohne dieses Umfeld, alles, was so an Begriffe dazugehört, ne? Also Serverless-Anwendungen, wir überlegen uns, dass Infrastruktur as a Code da stattfindet, also das sind die klaren Trends, die da sind und das ist auf der Ebene, ne, wo man so IaaS-technische Cloud natürlich realisiert, da bin ich bei meinem Thema von vorhin mit CPUs und so weiter, da kann und soll man aber natürlich nicht stehen bleiben, sondern die wirklichen Ebenen, wo sich das weiterentwickelt, ist dann die Technologien, wo man dann auf einer PaaS-Ebene zum Beispiel CI/CD-Pipelines, also Continuous Integration, Continuous Delivery letztendlich bauen und wo man dann eben auch eigentlich noch viel weiter gehen, dass wir sagen, auf diese SaaS-Ebene, wo ich ganze Ökosysteme habe, die mir dann Business-Anwendungen zur Verfügung stellen. Und das heißt eben, ja, du fragtest mich nach Technologie, die Antwort darauf ist eigentlich Mario, das hat sich schon ziemlich von Technologie wegentwickelt, ne? Also wir gehen immer mehr in die Business-Sicht und das ist, was Katrin und mich da verbindet. Katrin guckt sehr klar in die reine Business-Sicht, um das mal so zu formulieren. Und wir gucken mit unserer Technologieunterstützung dafür, dass das, was Katrin, andere Themen sich da ausdenken, umsetzbar ist. Also das Thema zusammenbringen, was dann ja, früher mal ein Content-Management-System war, ein CRM-System war, das ist die Technologie, die heute als Business-Anwendung dahinter steht. Und wir gucken, wie das kundengerecht aufbereitet wird letztendlich so, die Sichtweise Technologie.
Dann lass uns nochmal die Katrin auch fragen. Jetzt haben wir was über Technologien gehört. Wir haben es gerade angesprochen, gerade Cloud-Native-Softwareentwicklung ist ja wirklich gerade ein sehr großer Trend oder eigentlich sogar schon fast Realität. Wenn du mal auf deine Arbeit guckst, auch im Bereich UX-Design, UX-Entwicklung, wie verändern diese Technologien oder insbesondere auch diese Technologien eigentlich die Arbeit der Entwickler?
Ich würde die Perspektive einmal umdrehen. Technik ist wichtig, aber wenn ich mit dem Kunden spreche, will ich erstmal verstehen, was braucht dein Business? Was brauchst du, um als Unternehmen erfolgreich zu sein? Und dann schließt sich eigentlich die zweite Frage an. Dein Unternehmen ist nur erfolgreich, wenn du einen Mehrwert für deine Kunden, also wenn du Nutzerprobleme löst oder Businessprobleme deiner Endkunden. Und das, was wir dann rausarbeiten, Businessbedarfe und Userbedarfe zu lösen, ist erstmal so ein Mindset, was durch die kompletten Projektteams geht. Das heißt, natürlich geht es um technische Exzellenz. Wir brauchen Feature Completeness oder die richtigen Features in den richtigen Releases. Die Entwicklungsteams, und wenn wir erstmal über das Frontend sprechen, müssen denselben Anspruch teilen. Warum ist ein gutes Design wichtig? Warum ist Usability wichtig und Barrierefreiheit? Das heißt, das ist erstmal ein bestimmter Skill, der auch in die technischen Teams muss. Wenn ich jetzt das Team weitermache und wir dann auch auf die Backend- oder Betriebskollegen gucken, naja, Nutzerbedürfnisse verändern sich und wir müssen auch mal Dinge ausprobieren. Und dann sind wir bei schnellen Iterationen. Das heißt, wenn ich in einem Sprint-Planning oder in einer Nutzerbefragung merke, der Checkout-Prozess fluppt nicht so richtig, dann will ich nicht, dass mir Dev und Ops sagt, super Idee, Katrin, wir können das in 6 Wochen live stellen, sondern wir bringen das auf eine Testumgebung, wir machen einen User-Akzeptanz-Test und wir können das in 2 Wochen produktiv verproben. Das heißt, schnelle Release-Zyklen und Hand in Hand arbeiten. Da sind wir weit weg von der Wasserfallwelt, die es vielleicht noch vor 5 Jahren gab.
Heißt es dann eigentlich, dass Softwareentwicklung dadurch komplexer geworden ist oder einfach nur anders?
Erstmal anders. Im Bestfall haben wir gute Architekten und andere, die Komplexität rausnehmen. Und da sind wir viel bei Automatisierung, Standardisierung, Doku, Kollaboration, damit eben Deployment nicht komplex ist. Aber man muss sich gut vorbereiten, um diese schnellen Zyklen aufzuhalten.
Wenn ich das ergänzen darf, was da Katrin hatte, das ist ein Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Ne? CI/CD-Pipelines heißt eben, ich automatisiere, wie Katrin das sagt. Und das ist eben das gut vorbereiten. Ne? Also nicht dann, wenn Katrin die tolle Idee mit ihrem Team hat und jetzt wollen wir das in 2 Wochen live gehen lassen, sondern das ist Grundlage. Wir starten damit, dass wir diese Automatisierung haben und dann ist das gar keine Frage mehr, dass wir dann in 2 Wochen damit live gehen können. Das ist das, was sich da geändert hat. Und damit nehmen wir natürlich auch Komplexität raus, weil macht ja dann die Maschine, also im positiven Sinn, wenn es mal eingerichtet ist, was schon Nachdenken bedeutet, dann geht es wieder einfach.
Das heißt, da sind wir eigentlich schon beim ersten Haken, den wir schon mal setzen können. Das hat ja eigentlich schon ganz gut gezeigt, dass das, was man vorne entwickelt, also in der Ideation-Phase oder auch in der Design-Phase, muss dann entsprechend dann auch, wenn man so will, 1:1 dann auch regelmäßig auch in die IT-Operations auch rollierend auch mit integriert werden, ne? Weil sich ja auch in solchen Situationen ja viel ändert. Ne? Du kannst ja mal spontan einen neuen Third-Party mit reinnehmen oder es ändern sich mal Kundenanforderungen und das muss ja dann quasi dann auch dann wirklich fast in Echtzeit mit integriert werden.
Ne? Im Idealfall, also CI/CD-Pipelines heißen eben wirklich in eine Echtzeit reinzukommen. Ne? Das bedeutet eben, die Maschine reicht das durch. Wir haben automatisierte Tests, wir haben automatisiertes Deployment. Da, wo Bernd sich vor 3 Jahren hinsetzen konnte und bei jedem Deployment 3 neue Fehler erfinden konnte, die er dann gemacht hat, bis das irgendwann gelaufen ist oder eben auch nicht, macht die Maschine eben keine Fehler mehr, weil das Skript kann ich debuggen und wenn das einmal debuggt ist, funktioniert's. Ne? Und das sind so Dinge, da werden wir schneller. Da werden wir, na, wir waren auch vorhin, Experience heißt fehlerfreier. Der Kunde nimmt wahr, dass wir weniger Fehler auf der Plattform haben. Das macht Spaß und Laune für Kunden. Ja.
Und was ich da noch ergänzen kann, diese Feedback-Zyklen, also nicht nur, dass wir eng mit dem Backend, dem Betrieb zusammenarbeiten, auch andersrum, ich will Daten haben. Und da reden wir manchmal von Analytics, also Nutzerinteraktionsdaten auf der Website, aber vielleicht auch Performance-Daten. Warum war denn jetzt die Ladezeit an dem und dem Tag schlechter und hatte das gerade auf dem Mobile-Device als auch Auswirkungen auf die Conversion. Und da sind wir sehr eng im Austausch, im Zweifel auch in der Komplexität, dass ich auch kurzfristig Tools, gerade um gewisse Metriken zu messen, integrieren will. Wie passt das in die Datenlandschaft? Wie passt das in Security-Konzept? Da merkt man, dass man sehr eng über alle Disziplinen eigentlich zusammenarbeiten muss.
Das ist ja auch das Spannende, ne? Also man schaut sich ja auch heute ja nicht nur einen Kanal an, sondern man schaut sich ja im Grunde ja die gesamte Customer Journey an. Nächste Passwort, aber anders kann man es gar nicht ausdrücken, aber die gesamte Kette der Kundeninteraktion. Und das ist natürlich schon auch spannend, dass dadurch auch die IT-Operations ein Stück weit, ich will gar nicht jetzt, also stärker in den Fokus auch rückt. Ne? Früher hat man immer gesagt, die IT sitzt im Keller und macht im Grunde so betreibt die IT, aber das ist ja schon auch ein spannender Mentalitätswandel. Ihr habt vorhin, einer von euch auch Mindset auch gesagt. Das ist ja auch eine Mindset-Frage auch für die Ops-Kollegen, ne? Mittlerweile ja wirklich auch sehr stark im Fokus auch zu stehen, weil das, was man macht, hat ja auch einen direkten Impact auch, dass sich ein Kunde, wenn er auch, wie du schon sagst, Katrin, auch über mehrere Touchpoints auch bewegt, eigentlich immer eine einheitliche Experience hat oder ein einheitlich hochwertiges Kundenerlebnis hat. Ne? Das ist ja schon auch eine Veränderung.
Also kann man nochmal aufgreifen, ihr kennt ja auch ein Stück weit so dieses Nerd-Klischee oder IT, ne? Pizza essen in der Ecke, also der Operations-Mensch dann noch 2 Stockwerke tiefer im Kellergeschoss. Ne?
Mythos, oder?
Mythos, alles das. Ne? Und genau von diesem Mythos sind wir weg. Unsere Kolleginnen und Kollegen reden regelmäßig mit dem Kunden, also im Design, im Consulting sowieso ganz klar schon immer so. Und das ist, wie du richtig sagst, mittlerweile eben auch im Operations-Bereich. Also unsere Operations-Leute reden im Normalfall mittlerweile täglich in einem DevOps-Team mit dem Kunden, die sind im Stand-up, im agilen Vorgehen mit dabei, bringen sich da ganz genauso ein, verstehen sehr gut, was die Kunden da wollen. Da ist nicht ein, ich muss dem das noch erklären und wenn ich es ihm nicht richtig erkläre, dann läuft morgen die Maschine nicht richtig. Das wären genau die Brüche, die uns eben nicht weiterbringen. Ne?
Und lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal die Warum-Frage stellen. Wir haben ja vor kurzem eine gemeinsame Studie veröffentlicht, Cloud Data und Software, der Kern der digitalen Transformation. Und ein Ergebnis war gewesen, dass Unternehmen nun einfach in den letzten Jahren einen deutlich stärkeren Fokus auf die Entwicklung von nutzerorientierte Softwarelösungen legen. Katrin, also aus deiner Consulting-Erfahrung, was sind da so die Trigger, warum Unternehmen da jetzt auch sich viel stärker wirklich an den Nutzer orientieren? Hätte man ja früher ja auch schon machen können, aber...
Das finde ich schön, dass du sagst, das hätte man früher schon machen können. Und manche haben das früher schon gemacht. Also, dass eine Kunden- oder Nutzerzentrierung elementar ist für den Erfolg einer digitalen Lösung, vielleicht auch den Sales, die Wahrnehmung einer Marke, das ist unbestritten. Gibt auch diverse Studien. Nichtsdestotrotz gab es in der Vergangenheit oder vielleicht heute noch ein paar wenige Unternehmen, die gesagt haben, ja, aber in meiner Branche, im B2B, im Manufacturing ist das nicht so wichtig, weil der Kunde kann eh nur bei mir kaufen oder wir sind führend am Markt. In den letzten 2 bis 5 Jahren hat sich das Rad schnell weitergedreht. Wir können alle mal auf unser eigenes Mediennutzungsverhalten gucken und das unserer Kinder, vor allen Dingen die jetzt vielleicht 18, 20, 22 sind und quasi auch den neuen Markt von Entscheidern, Einkäufern etc. bestimmen. Wir haben alle das Smartphone. Die vergleichen auch Business-Produkte mit Anwendungen, die sie in der Freizeit nutzen, weil warum sollte man die Erwartung an Usability oder Design abschalten, weil ich jetzt um 9 Uhr im Office ankomme? Und es ist jetzt nicht mehr so, dass man damit heraussticht als Unternehmen, was sagt, wir haben eine geile Experience, sondern naja, der Großteil des Wettbewerbs hat jetzt vielleicht schon mindestens eine okayische Experience. Und um da nicht abgehängt zu werden, muss man Gas geben. Und die Pandemie hat diesen Digitalisierungsschub nochmal beschleunigt. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Bei der Barrierefreiheit kommt auch nochmal eine gesetzliche Komponente dazu, die bis 2025 nicht nur den Public-Bereich zwingt, sondern noch weitere Branchen oder Anbieter. Da ist ja Speed dahinter.
Mhm. Ich glaube, der Wettbewerbsaspekt ist natürlich schon noch ein wichtiger Punkt, weil man ja auch jetzt in sehr vielen Branchen auch feststellt, dass es vielleicht jetzt nicht die ganz große Disruption kommt. Also Maschinenbau bleibt mal Maschinenbau, ne? Aber es wird sicherlich Unternehmen gehen, die einfach schneller auf dem Weg dahin sind, ein digitaler Leader zu sein. Und bestimmte Prozesse, wir haben vorhin auch im Vorgespräch über Zahlungsprozesse auch gesprochen. Also wer in solchen Bereichen, sagen wir mal so, im Procure-to-Pay oder Order-to-Cash einfach eine hohe Experience hat, auch im B2B-Sektor, hat natürlich schon auch einen gewissen Vorteil. Ne? Und irgendwann kommt er über Kundenzufriedenheit dann auch, stellt sich auch ein höherer Kundenwert auch ein. Ne? Das ist ja so auch das, was dahinter steckt.
Ja,
ne?
Unbedingt. Und das eine ist, Bestandskunden oder Neukunden zu binden und im Bestfall sogar mit einem guten Gefühl aus einer Interaktion rauszulassen. Das andere sind Skalierungseffekte, wo man eben auch gemerkt hat, man hat vielleicht auch ein komplexeres Produktportfolio, man möchte es online inszenieren oder vielleicht sogar verkaufen und nicht, dass, permanent im Callcenter oder beim Vertrieb angerufen wird, sodass eben der Teil der Journey digital einfach besser werden muss, um auch Kosten im Callcenter oder im Service Center zu reduzieren. Mhm. Hat also wirtschaftliche Aspekte auch.
Ja. Geht es bei der Nutzerzentrierung nur um den Kunden oder stehen da auch die Mitarbeitenden im Fokus? Also ich kann mir vorstellen, so in Zeiten von Fachkräftemangel. Mhm. Ist da sicherlich auch das Thema, ja. Employer Experience, ne?
Unbedingt. Also ich habe mich, glaube ich, mit dem Stichwort UX oder User Experience vorgestellt. Auch da gibt es in der Sprache langsam eine Veränderung, dass wir sagen, das ist nicht nur User, sondern human-centric. Mhm. Und wir sind alle Nutzer, sowohl im Endkundenbereich als auch in den Fachanwendungen. Und wenn ich zur Zeiterfassung oder zur Angebotserstellung ein Tool nutze, und ich glaube, CRMs haben da auch landläufig manchmal einen schlechten Ruf, warum Sales das ungern pflegt, dann geht's genau das. Mach auch interne Anwendungen so nutzerfreundlich, dass es effizienter wird, dass die Datenqualität steigt oder die Schulungsaufwände senken. Also auch nach intern gerichtet sollte man die UX hochhalten.
Und vermutlich auch junge Bewerber, so diese Generation, was kann man sind, Y und Z, denke, die fordern vermutlich auch einfach auch einen modernen Arbeitsplatz. Ne? Also das, was sie eigentlich auch in ihrem privaten Umfeld auch kennen. Ne?
Das, genau, das, was Katrin gerade gesagt hat. Ne? Also die Menschen geben da um 9 Uhr nicht ihr Gehirn an der Eingangstür zum Büro ab und sind dann zufrieden mit irgendeiner Experience, die Steinzeit ist, nenne ich es mal so, sondern die möchten dann schon irgendwas haben, wo das modern weitergeht. Und vor allem kreative Menschen, die möchten natürlich ihre Kreativität einbringen. Ne? Und wir werden das die nächsten Jahre, ich weiß nicht, ob es bekannt ist Statistik. Wir verlieren aktuell pro Jahr bis in das Jahr 2040 im Arbeitsmarkt jedes Jahr eine 500.000 Fachkräfte, weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und nicht so viele nachkommen. Alleine deswegen muss Arbeit effizient und menschenfreundlich sein, damit das gerne gemacht wird, dass es schnell effizient stattfindet, sonst holen wir das nie wieder auf. Ne? Also das sind einfach wirtschaftliche Zwänge. Da muss ich gar nicht drüber reden, ob es dem Bernd besonders gut gefällt, dass es jetzt hübsch aussieht und er das versteht. Wenn es hübsch aussieht und er es besser machen kann, wird es effizient im Unternehmen. Ne? Das ist der Punkt.
Da kann ich noch ergänzen, was wir jetzt auch während der Pandemie, wahrscheinlich nicht nur wir, auch andere, der Trend zum Homeoffice oder zum Mobile Working. Und dann ist das Intranet, die Mitarbeiter-App, die Zeiterfassung, die Art und Weise, wie wir Dokumente verteilen, das ist meine Experience am Arbeitsplatz. Und da muss man dann was gegenlegen, weil ich das nicht mehr durch den Kaffee oder das eine Team-Event im Jahr hochhalten kann. Das muss im Daily Business Remote gut funktionieren. Telekom hat was Schönes gemacht, Onboarding-Events in Virtual Reality, weil das nochmal ein anderes Gefühl macht, wenn ich, sind Avatare, klar, aber das fühlt sich anders an wie ein Welcome-Call in einer WebEx. Mhm. Und ich glaube, da werden wir auch Richtung Experience oder Mediennutzung nochmal einen starken Sprung sehen in den nächsten 2 Jahren.
Schönes Beispiel, ja, danke. Ich würde dann mal die Studie auch nochmal aufgreifen, was gerade nochmal passt beim Thema Human-Centric. Dazu gehört ja auch, dass sich ja auch die Anforderungen der Nutzenden auch verändern. Ne? Also man hat man vorhin schon mal gehabt, ne? Es gibt ja häufig mal, entweder führt man selber User-Research durch und sagt, Mensch, meine Zielgruppe ist heute, hat jetzt mal ganz andere Anforderungen oder man merkt irgendwie, dass sich jetzt ein neuer Kanal öffnet. Jetzt merken wir aber, haben wir festgestellt, dass nur wenige Unternehmen tatsächlich diese Ergebnisse von einer Feedback-Messung oder von User-Research tatsächlich auch in ihren Softwareentwicklungsprozess integrieren. Spricht ja erstmal gegen eine systematische Herangehensweise. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das so ist oder passt es erstmal auch in euer Bild?
Ich würde mal anfangen. Also die Studie belegt leider das, was ich im Projektgeschäft noch merke. Mhm. Ich habe selber in den letzten Jahren auch zum Thema UX-Reifegrad in Unternehmen geforscht. Und als ich junge Designerin war, waren wir immer noch die selber nur hübsch machen durften. So am Ende des Projekts, das hat sich verändert. UX-DesignerInnen sind zum Glück schon ganzheitlich und frühzeitig im Projekt dabei. Research oder UX-Writing sind die nächste Disziplin, UX-Umbrella, die deutlich mehr Präsenz brauchen. Es gibt Branchen, die sind da sehr weit vorne dran, gerade Retail, also transaktionsorientierte B2Cler, da ist Research elementar. Mhm. Die haben vielleicht sogar interne Research-Abteilungen. Und bei den anderen muss man entweder mit POCs, dass man einen Product Owner anfängt, mit Research auch zu belegen, dass dann die KPIs nach oben gehen, oder es braucht eben weitere Promoter im Top-Management. Der Mehrwert ist da. Es ist aber noch nicht so weit, dass, es hat ja unsere Studie auch gezeigt, dass in jedem Projekt tatsächlich konsequent Nutzerfeedback erhoben wird. Wenn man Glück hat zum Go-Live und dann erst wieder ein Jahr später, aber da muss sich was tun. Ja.
Muss es dann immer nur User-Feedback sein, so wie man es halt kennt? Man öffnet jetzt eine Webseite und dann kommt da so ein tolles Fenster, geben sie Feedback und viele klicken dann weg. Also ich klicke auch tatsächlich auch oft weg. Oder gibt es dort auch andere oder bessere Möglichkeiten? Weil ich glaube, das liegt glaube ich nicht daran, dass das Unternehmen sagen, Feedback ist uns unwichtig, sondern der Punkt ist ja eher, dass man Feedback, was man sammelt, was man irgendwie sammelt, vielleicht auch nicht richtig, dann aber quasi auch wieder in den DevOps-Prozess oder in diese ganzen iterativen Prozesse auch integriert, ne?
Ja, sehr gute Frage. Und da sind wir auch wieder beim Verständnis der verschiedenen Projektbeteiligten oder Auftraggeber. Nutzerfeedback ist mehr als der Net Promoter Score. Und der NPS ist auch durchaus umstritten. Nutzerfeedback kann damit anfangen, dass ich meine Kunden erstmal frage, was haben die gerade für Probleme, um dann rauszufinden, muss ich eigentlich den Webshop optimieren oder brauchen wir einen Chatbot? Das können also Interviews und Fokusgruppen sein, das können Usability-Tests von Design-Prototypen sein, bevor wir überhaupt für viel Geld was bauen, uns dort schon Feedback zu holen, bis hin zu, ja, On-Site-Befragungen, diese Pop-Ups gibt es, aber es gibt noch sehr viel mehr Methoden und man muss eben gucken, was braucht das Produkt genau in dem Moment.
Genau. Und wenn man das noch ergänzt, also wir reden von User Experience. Und Mario, du hast gerade sehr richtig gesagt, mir geht's ganz genauso und ich nehme an, Katrin ist ähnlich gestrickt. Wir klicken natürlich solche Befragungen weg. Warum? Weil die jetzt meinen Workflow da stört. Die gehört da nicht rein. Also ich muss mir doch dann von vornherein Gedanken machen, an welcher Stelle, was will ich da messen? Und das muss geschickterweise so eingebunden sein, dass ich das für Teil meiner, so eine Auswahl, wollen Sie jetzt mit dem Bot weiter diskutieren, wollen Sie eine E-Mail schicken oder wollen Sie angerufen werden? Das ist auch eine Auswertung. Und dann kann ich noch feststellen, also ganz einfaches, simples Beispiel bitte, ja? Nee, da gibt's viel schlauere Dinge. Ja. Nur das, was greifen kann. Nur. Und dementsprechend da mal darauf zu gucken, wo dann die Leute draufklicken. Und dann, das ist eben das Messen. Und wenn die alle draufklicken und ich will mit dem Bot reden, dann entwickeln wir bitte das zur Reife weiter. Und wenn die aber alle sagen, wir wollen telefonieren, dann akzeptieren wir mal vielleicht, dass unsere Kunden, warum auch immer, an der Stelle telefonieren wollen. Das, meine Sichtweise mag ja nicht die der Kunst sein. Also das eben von Anfang an denken, wo messe ich mit Methoden, die eingebaut sind in den Workflow und nicht, ich setze da was auf. Alles, was aufgesetzt ist, stört. Ne? Das ist nicht User Experience, das ist User-Verhinderung.
Aber ist dann quasi dann auch, das ist aber dann auch ein Teil einer produktorientierten Organisation. Ne? Also wir reden ja viel über DevOps-Teams, also man schmeißt jetzt mal quasi Entwicklung und Betrieb zusammen, organisatorisch, sagt man macht DevOps. Dann ist man vielleicht eher auf so einer technischen Ebene oder auf einer funktionalen und IT-Ebene, ist aber noch lange keine produktorientierte Organisation. Wo gesagt, man steuert eigentlich ein digitales Produkt, sagen wir mal als ein Webshop, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, was auch eine breite Customer Journey hat, dann tatsächlich auch durch ein dediziertes Team, was sich auch mit UX-Research und mit Feedback auch befasst, oder? Ist das im Grunde sowas, ist auch so ein organisatorischer Challenge?
Ja, wir sind da eigentlich bei der Verzahnung von verschiedenen Streams, Swimlanes, wie auch immer man das nennen will. Oben steht die Produktvision oder die Unternehmensvision, wo das Produkt drauf einzahlt. Dann gibt's Business-Aspekte, die erreicht werden sollen, die im Bestfall mit den Nutzerzielen oder Kundenzielen einhergehen. Und im Bestfall weiß ich an der Stelle schon, wie kann ich das denn messen, ob wir unsere Business-Ziele und die unserer Kunden erreichen. Und das dekliniert sich dann eben durch funktionale, nicht funktionale Anforderungen bis hin zu Deployment-Zyklen, die wir brauchen oder Infrastruktur. Und wenn ich das als Product Owner transparent mache über verschiedene Templates und Kommunikationsformate, weiß wirklich jeder Beteiligte, auf welches höhere Ziel er oder sie einzahlt und wo man nachjustieren muss.
Und weil sie vermutlich sogar auch an solchen Kennzahlen auch gemessen werden, ne? oder incentiviert werden. Ne? Das ist auch wahrscheinlich noch nicht überall der Fall, ne? Dass man dann wirklich auch nach einem Feedback auf Produktebene.
Ja, also in diesem UX-Reifegrad-Modell, wo unter anderem auch der Reifegrad des Unternehmens und der Strategie gemessen wird, in den höheren Reifegraden ist es so, dass man eben mehr Budget bekommt, wenn man nachweisen kann, wie das Produkt performt. Ja. Die wenigsten Unternehmen sind da. Es gibt aber Unternehmen, die sagen, das Produkt geht nicht live, wenn das Nutzerfeedback nicht in dem und dem Korridor ist.
Und das einfach auch nochmal, weil du sagtest, ne, was motiviert denn die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter in so einem Team? Die motiviert doch auch, dass sie mit ihrem Produkt Erfolg haben. Ne? Also wenn ich genau den von Katrin dargestellten Link da herstellen kann zwischen, da will mein Unternehmen hin, das sind die Produkte, die ich will und ich kann da meinen Beitrag leisten, ich sehe, dass das mein Beitrag ist, dann brauche ich noch nicht mehr irgendwie zusätzlich Geld, Prämie oder sonst irgendwas, dass ich den Spaß an dieser Arbeit habe. Und ich glaube, wenn wir gerade vorhin bei so Aufzählung von Generation XYZ da waren, in diesem Sinne, dass das denen ganz viel gibt, den Spaß, ihre eigene Weiterentwicklung. Und die gucken da drauf. Und wenn sie das dann im Unternehmen nicht mehr realisiert kriegen, dann werden die auch als Fachkräfte weg sein. Ne? Also dann sind wir bei beiden Seiten. Nicht nur unsere Kundenseite zu betrachten, sondern auch die Menschen, die bei uns im Unternehmen unterwegs sind.
Ja, ist richtig. Ja. Und wenn man jetzt mal das Thema auch mal auf die auf die IT-Ops-Ebene mal hieven, dann bedeutet ja im Grunde ja auch Feedback-Informationen, auch Veränderungen, die man am Markt auch feststellt oder auch mal funktionale Änderungen, die sich einfach auch mal ergeben, die müssen ja dann quasi dann nicht nur im EM-Design, sondern auch im Ops-Bereich, Bernd, auch dann entsprechend auch immer wieder eingespielt werden. Das heißt im Grunde, wenn wir irgendwie früher noch so, ich kenne ja auch noch so Release-Zyklen einmal im Jahr, ne? Ist dann heute wahrscheinlich schon es ist ja heute in viel, viel kürzeren Zyklen bis hin zum Realtime, haben wir vorhin ja auch schon genannt. Aber die Frage nochmal auch an dich ganz speziell, welche Anforderungen hat eigentlich dieses ganze Thema kürzere Release-Zyklen, Flexibilität oder hohe Flexibilität eigentlich dann auf die IT-Operations? Also wie müssen sich dort die Prozesse und auch die Strukturen auch verändern?
Du kommst da genau richtig, ne? Das ist eben nicht nur eine Veränderung von Technologie, sondern wir reden von Prozessen, wir reden von Kulturveränderungen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal hier in der Runde diesen DevOps-Begriff in den Mund genommen. Und du hast ihn vorhin nochmal wunderschön erweitert und sagst, dass ja nicht nur Dev und Ops, die da zusammenkommen müssen, sondern wir haben gleich von vornherein Consulting, Design, im Idealfall der Product Owner, der sich auch als Teil dieser Mannschaft da sieht. Also komplett durch Security-Themen, Test-Themen, ne? Alles zusammen. Also der Begriff ist ja mittlerweile schon viel weiter geworden. Und diese Kulturveränderung, also wohin bewege ich mich da? Die reden alle auf Augenhöhe miteinander. Sie haben auch ein gleiches Begriffswelt, mit denen sie da miteinander reden können. Ne? Also früher hatten wir so zum Teil wirklich das Problem, dem Ops-Kollegen musste der Consultant-Kollege schon noch mal ein paar Begriffe erzählen, die er verwendet. Und der Ops-Kollege hat gesagt, und wenn du mir nicht jetzt erklären kannst, dass es in Change Advisory Board geht, in was bitte? Ja, ne? Also dass man da mal Begriffe zusammenbringt, die dann heute vielleicht zum Teil gar nicht mehr existieren müssen, weil man agiler dort unterwegs ist, das zusammenzubringen. Und diese Kulturveränderung, die muss man wirklich angehen, wo man dann wirklich sagt, okay, ich richte meine Menschen daran aus, die reden miteinander, die ziehen eben als Product-Team an einer Geschichte und nicht jeder ist in seinem Silo, in seinem kleinen Thema unterwegs.
Hast du da, also klingt das mal logisch, ja, aber hast du da mal Erfahrungswerte, also aus Kundensituationen oder vielleicht bei euch? Ich meine, ihr habt ja sicherlich auch eine ähnliche Reife auch durchgemacht, ne, oder eine gewisse Entwicklung auch durchgemacht. Es klingt immer so einfach, ne? Also Business, Softwareentwicklung, IT müssen miteinander reden, müssen zusammenwachsen, machst du quasi einen Bereich. Was sind dann so die neuralgischen Punkte, ja, wo man sagt, das sind so die Erfolgsfaktoren, wie man dann auch tatsächlich so eine produktorientierte Organisation mit allen Beteiligten wirklich auch schafft und dass es auch gelebt wird. Also nicht nur auf der PowerPoint-Folie, sondern eben wirklich auch in der Realität.
Ja, das war das, wo Katharin schon unterwegs war, wo du also auch warst. Ich muss das Ziel verändern. Also früher hatte ich als Ziel, mein Server läuft 24 Stunden durch. Und kennen wir das Satz, auf meinem Monitoring jetzt alles grün, keine Ahnung, warum das Shop-System nicht läuft. Katrin, musst du mal bitte gucken, da ist bei euch, ne? Mhm. Genau dieses Ziel verändern, sagen, wir beide haben gemeinsam das Ziel. Wir wollen, dass der Kunde da kaufen kann bei uns und dass ein Conversion Rate stattfinden kann zum Beispiel. Und daran orientiert sich ein Ops, darin orientiert sich eine Testmannschaft, darin orientiert sich das Design, ne? Also umgekehrt auch Design versteht dann, wenn ich das jetzt noch verbiege, um mal wirklich negativ zu formulieren, dann hat Operations da wirklich ein Problem und das diskutiert man gemeinsam aus und dann sorgt man im Sinn der Kundenlösung dafür, dass das eben etwas wird, was dann den Kunden erstmal begeistert, auch vielleicht, wenn das letzte pfiffige Design-Ding da noch nicht realisiert ist, weil das technologisch irgendwas noch hakt, aber machen wir es halt im nächsten Release und weil das nächste Release, wie du schon gesagt hast, nicht in einem Jahr stattfindet, sondern in den nächsten 14 Tagen stattfindet, meinetwegen, hat ja auch die Designerin oder Designer da nicht mehr ein Problem. Ja klar, machen wir dann halt das nächste Mal. Nächster Sprint, 14 Tage, sind wir durch. Dieses Mindset, du hast das Katrin schon richtig gesagt, das Management muss sich daran orientieren. Ich muss mein Unternehmen an diesen Produkten aufbauen. Und dann baue ich danach meine Teams auf und das könnt ihr euch dann vorstellen, wie viel Arbeit das ist, wenn ich da größere Mannschaften, 100 oder gar 1000 Menschen davon ihren Silos rausholen will und sage, na Produkt jetzt das zukünftige Thema. Das ist, was Menschen nicht so einfach in ihrem Kopf umgebaut kriegen.
Das war gerade mal der Test gewesen, ob ihr beide auch das gleiche Mindset habt, ja, wenn ihr von unterschiedlichen Ecken kommt, aber bestanden. Ja. Ich würde aber da trotzdem nochmal ganz gerne nochmal einhaken oder nochmal eine Runde tiefer gehen. Vielleicht auch die Frage an euch beide gerne. Wenn sich jetzt, ihr habt ja auch viele mittelständische Kunden oder auch Kunden aus klassischen Industrien, auch Public Sektor, sind ja jetzt auch Branchen, die jetzt sicherlich technologieaffin sind, aber jetzt auch noch nicht durch eine ganz hohe Produktorientierung auch hervorstechen oder zumindest nicht alle. Was empfiehlt ihr denn euren Kunden, wenn sie sagen, wir möchten uns jetzt auf diese Reise begeben? Sagt man da jetzt irgendwie Think Big, Start Small über Skalierung oder wie begibt man sich da am besten hin?
Ich hatte vorhin schon das Wort Reifegrad angesprochen. Also es hilft natürlich erstmal rauszufinden, wo steht das Unternehmen. Jetzt steht vielleicht der typische Retail im Schnitt weiter vorne als der typische Manufacturer, aber im Detail muss das nicht so sein. Also wirklich nochmal mit den, auch mit einer größeren Anzahl von Stakeholdern. Also es reicht nicht mehr nur mit dem IT-Chef zu sprechen, sondern auch Marketing, Produkt und Nutzer, im Zweifel Vertrieb. Also wirklich einen ganzheitlichen Blick, wo stehen wir? Und dann im Zweifel auch vom höheren Management, wo wollen wir hin? Und dann gilt eben diese, ja, think big, wir wollen Marktführer sein, wir wollen nutzerzentriert sein, wir wollen 24/7, wir wollen stabil, so, und dann aber kleine Schritte zu machen, wie komme ich da hin, und einen realistischen Zeitplan. Es hilft nicht, ein Produktteam oder ein Product Owner zu überfordern.
Also erstmal quasi, also erstmal ein richtiges Produktteam aufbauen, ne, wo wirklich auch alles, was wir gerade auch genannt haben, auch mit drin ist, ne, und nicht nur halb, sondern wirklich auch dann richtig mit einem Product Owner, mit agilen Frameworks, ne, die dann auch quasi dann auch richtig gecoacht werden.
Genau, und das,
und dann auch richtig, ne?
Ja, und es hilft auch so, Erfahrungen zu sammeln, weil natürlich kennen wir durch die Bandbreite der Branchen und Kundenprojekte Best Practices, die funktionieren aber nicht in jedem politischen oder technischen Umfeld. Und ja, wenn man es dann geschafft hat, mit diesem Leuchtturm ein Setup zu etablieren und im Bestfall eben auch Erfolge zu erzielen, weil man schneller am Markt ist mit besserem Kundenfeedback, weil man den Applikationszoo vereinheitlicht hat, dann ist es auch leicht, auf die Nachbarabteilung zuzugehen und das dann als quasi Standard weiter voranzutreiben.
In Beisung, ja.
Also nur als Ergänzung, weil ich das sehr konkret, war ja die Frage auch nach konkreten Beispielen hier. Um die Ecke in Künzelsau war ich beim Maschinenbauer vor 1,5 Jahren und habe mit denen über ihre Produktentwicklung geredet. Also die bauen unter anderem Motoren. Ne? Zum Schluss kommt da was richtig Physikalisches raus dabei. Und dann haben wir mit denen auch über agiles Vorgehen in so Innovationszyklen geredet und wer da alles zusammenarbeiten muss. Und da müssen dann wirklich ganz viele Teams, die jetzt bei der Größe der Firma sehr silo waren, wieder zusammenkommen. Ne? Und da kam dann einfach ein Stück weit raus, dass man jetzt die wieder zusammenbringen muss, es wirklich leben muss. Und dann funktioniert das auch wieder. Ne? Also in der Art wirklich sehr konkret mit einem konkreten Beispiel. Und die lustige Idee am Ende war, ach ja, das ist ungefähr, wie wir vor 10 Jahren mal gearbeitet haben, als wir noch viel kleiner waren. Da haben wir uns ja noch alle gekannt. Also wer holt dann die auch wirklich wieder auf eine Ebene ab, die dann gut finden, weil das ist ja eine gute Erfahrung damals gewesen. Also das kommt dann auch zusammen.
Gibt es da nochmal eine Frage, bevor wir mal auf einen anderen Punkt nochmal kommen, Bernd? Was ist mir gerade mal eingefallen? In Richtung, hilft eigentlich eine modernisierte Legacy-IT auf dem Weg tatsächlich produktorientiert wirklich zu automatisieren in den Operations, auch kürzere Release-Zyklen zu fahren? Also so die, was sind so die technologischen Voraussetzungen? Oder ist es eigentlich egal, wenn man eh auf einem anderen technologischen Layer arbeitet?
Du musst deine Legacy natürlich schon immer noch berücksichtigen. Die kriegst du ja nicht von heute auf.
Aber da haben ja viele noch eine ganz alte, also sind da noch...
Die ist alle okay. Ne? Also wir als Telekom haben auch ganz viel alte IT und wir haben die in vielen Dingen aktiviert. Also wenn ihr heute zum Beispiel eine Abfrage macht, ob euer Anschluss entsprechend DSL-fähig oder irgendwie sowas ist, ne? Das Kupferkabel. Dann wird zum Schluss eine Anfrage an einen IBM-Host geleitet, der unsere Daten für die Kupferkabel verwaltet. Das Ding haben wir integriert, also das geht. Und du hast gerade sehr schön gesagt, das Team als solches muss wirklich als Produktteam arbeiten können. Und dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Schnittstellen, die es drumherum hat, genau diese Anforderungen erfüllen. Und da muss ich an meine Legacy schon so weit rangehen, dass dann dieses Produktteam wirklich frei arbeiten kann. Wenn das jeden Tag auf 3 Restriktionen, dann wird es nicht funktionieren.
Dann wird es schwierig, ne?
Okay. Ja, auch aus der Nutzerperspektive, wenn man Consultants mit der CX-Brille freie Hand lässt, entstehen da wundervolle Journeys, die müssen natürlich technisch unterfüttert sein. Und wenn wir dann merken, wir haben diese Daten nicht oder diese Daten liegen in 3 verschiedenen Quellen und wir können keine Kreuzabfragen stellen, dann werden wir nicht diese Experience bieten können. Und dann kann eben ein Schritt sein, 3 Quellsysteme durch 1 auszutauschen. Oder wenn das nicht funktioniert, zumindest eine Middleware und ein Data Lake drüber zu bauen, damit man an der Oberkante die Experience auch befüllt. Kann.
Ein Workaround, ne, weil da solche Modernisierungsprojekte ja auch ein paar Jahre dauern. Ne? Also sehen wir, ist ja nicht so schnell gemacht. Ja. Und hängt sicherlich auch mit dem Thema Fachkräfte auch zusammen. Da komme ich jetzt auch mal so zum letzten Punkt oder zum vorletzten Punkt. Demografischer Wandel, ihr habt es vorhin auch schon mal so skizziert. Das möchte ich ja gerne mal aufgreifen, dass man natürlich auch dass der demografische Wandel ja auch immer mehr durchschlägt. Ne? Du hast gesagt, jedes Jahr so 500.000 an Fachkräften, die fehlen. Das ist natürlich in der IT schon auch nochmal etwas dramatischer. Ja? Welche Rolle spielt denn aus eurer Sicht, fangen wir an, im Bereich der Ideation, die Design, Softwareentwicklung, tatsächlich so dieser, dass wir in den demografischen Wandel wirklich reinrücken? Welche Rolle spielen da so digitale neue Technologietrends wie Generative AI zum Beispiel, um mal so ein aktuelles Beispiel mal rauszunehmen, oder auch andere Themen?
Ist ein Hot Topic. Also kein Team-Talk ohne was gibt's Neues an der KI-Front. Wir sind noch nicht so weit, dass DesignerInnen arbeitslos werden, dass ich auf Knopfdruck ein Designsystem für einen Shop oder ein CMS generiere. Die Prototypen, die bisher am Markt existieren, sind mäßig, aber da wird was passieren. Es kann sein, dass wir in 5 Jahren der Art Director nicht mehr die Juniors feedbackt, sondern in Figma schon was da steht, auf dem man weiterarbeiten kann. Da ist es in der Bilderzeugung oder in der Texterzeugung schon deutlich marktreifer.
Bereich der Auswertung von Daten, weil spielt ja auch das Thema, also auch wenn wir jetzt mal über Data Mesh Szenarien reden, ist ja auch so das Thema, auch Nutzerdaten in Echtzeit auch auszuwerten und dann auch Action-Items dann auch zu generieren. Ne?
Unbedingt. Ja auch, ich hatte vorhin schon die verschiedenen Formate der Datenerhebung ausgeführt und qualitative Interviews hieß früher, da hört man sich danach nochmal, wie mit unserem Podcast, danach eine Stunde ein Video an und transkribiert in Excel und bildet irgendwelche Heatmaps. Videos werden ausgelesen. Die KI wird mir in meinem Research Repository Heatmaps bauen und vielleicht sogar Empfehlungen geben, wie ich das in der Journey optimieren kann. Da braucht es immer noch die menschliche Komponente und es gibt auch Kritiker in der Branche, die sagen, KI-Research ist keine User-Research. Mhm. Man wird wahrscheinlich beides kombinieren müssen, aber ja, es sind Daten und die KI wird Muster erkennen.
Und auch wirklich auch im Coding, in der Softwareentwicklung, glaube ich, da haben wir auch schon, gibt es ja auch schon so einige Generative AI-Trends, dass man auch eigentlich auch sagt, man kann auch alten Code, wenn wir gerade auch über Legacy sprechen, ne, du kannst im Grunde ja eigentlich auch alten Code, sollte zumindest auch in neue Programmiersprachen auch übersetzen können, sodass du zumindest vielleicht mal die Hälfte der Arbeit dir sparen kannst. Ne? Also es wird sicherlich nicht komplett sein, ne? Aber
auf jeden Fall. Also die LLMs, die ja gerade auf Sprache ausgelegt sind, und dann hast du Code. Code ist eine der einfachsten Sprachen, die es hat, weil es nur eine extrem begrenzte Vokabular da drin steckt. Das sind ja nicht Tausende von Wörtern, sondern Hunderte oder sowas. Also das lässt sich wunderbar übersetzen. Und gerade bei der Automatisierung sind Kolleginnen und Kollegen von mir wirklich, ne, die lassen sich Automatisierungsskript dann von einer KI da bauen, weil die baut das dann schneller. Und vor allem, ne, das Semikolon am Ende, dass ich immer vergesse, das vergisst die KI eben nie.
Ne? Das ist also, ja auch so trainieren, ne?
Der Code funktioniert einfach und da noch dann 2 Optimierungen selber da reinzubringen in die Zeile oder was du gerade sagtest, bei der Übernahme von einem System zum anderen, das ist das, was eine KI dann wirklich sehr einfach kann.
Das heißt, dann ist, also kann man dann auch tatsächlich dann auch durch solche Disruptionen auch in der Entwicklung dann auch ein Stück weit auch das Thema demografische Wandel auch ein bisschen abfedern. Ne?
Also ich glaube nicht, dass die KI dafür sorgt, dass ich weniger oder keine Frontend-Developer mehr brauche oder Backend, sondern eher, dass quasi Routinearbeit, was die KI sehr gut macht, löst und wir uns dann eher auf komplexe technische Konzepte stürzen und aufs Consulting. Also es verschiebt die Aufgaben, so wie haben wir in den letzten 20 Jahren, 50, 100 Jahren mehrfach gesehen. Es braucht immer noch den Menschen, aber wir machen andere Dinge.
Und ja, vorhin ja auch über, oder du hast gesagt, auch über Dokumentation. Ne? Dokumentation ist ja auch ein sehr intensive Aufgabe, ne? Die natürlich dann auch wieder bei anderen Sachen wieder wegfallen, ja. Und nochmal, Bernd, in Richtung IT-Ops, wenn wir so über automatisches Durchdeployen sprechen, ne, so CI/CD hast du vorhin noch angesprochen, ne, da müsste doch eigentlich dann auch so Generative AI-Themen oder auch generell auch Automatisierungstechnologien doch auch, oder spielen eigentlich heute schon eine große Rolle, ne?
Also die Automatisierungstechnologien spielen eben die Rolle, ist ja richtig, und das, was bisher eben unsere Architekten dann von Hand gemacht haben, diese CI/CD-Pipelines gebaut, das kannst du dann halt mit einer KI ableiten, ich baue die dann nicht mehr jeweils neu, ich muss sie aber sehr individuell bauen, ne? Dort, wo wir unterwegs sind, ist ja Digitalisierung immer was sehr Individuelles. Also baue ich auch meine CI/CD-Pipelines individuell mit einer KI angepasst, geht es einfacher.
Okay, so und dann würde ich aber nochmal zum Abschluss einmal nochmal in die Zukunft sprechen, weil wir haben ja, wenn wir heute schon mal die Chance haben und hier mit Digital-Experten auch zusammensitzen. Habt ihr eigentlich schon mal einen Ausblick über Metaverse und Generative AI hinaus? Also wenn wir mal so in die Zukunft blicken, was sind eigentlich so die nächsten Digital-Trends, die sich heute vielleicht schon abzeichnen, aber vielleicht noch
Frage nach Trends und wir kommen mit 10 Antworten. Du kriegst jetzt eine persönliche Katrin-MMS-Antwort.
Du warst auch gemeint, ja.
Ich habe in der Vorstellung gesagt, ich habe ein XR, also Mixed Reality Team, und unsere Aufnahme hier findet im Juli statt. Wer in den Kalender guckt, Apple hat vor wenigen Wochen seine Brille vorgestellt. Ja. Das heißt, wir erwarten da schon irgendeine Art von Push auf dem Thema nächstes Jahr, wahrscheinlich noch nicht für alle Zielgruppen in allen Bereichen und Consumer versus Business, aber da wird was passieren und dann auch wirklich mal zu gucken, wie reif ist denn das Metaverse wirklich? Ist es eine Spielerei? Wird es das neue Second Life oder kriegt es wirklich Traktion? Super spannend. Absolut. Gucken wir uns sehr genau an.
Und sicherlich auch mit so einem reifen Produkt, was auch mehr näher auch an den Konsumern ist, sicherlich einen Schritt nach vorne. Ja, das glaube ich auch. Danke. Bernd, du darfst.
Im IT Operations muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich solche Dinge etwas nachlaufender. Also die Revolution wir reden vielleicht nochmal über sowas wie Quantencomputing, dass wir dort wirklich höhere Rechnerleistungen haben und jetzt mal das wirklich Wichtige, technologisch auch wirklich was ganz anderes. Ne? Also wir reden da nicht mehr über die Standard-CPU wie jetzt, und das wird sich da vielleicht verändern. Aber da kennt ihr auch alle ein Stück weit die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir bisher haben. Also wir sind da über gewisse Testphasen noch nicht hinausgekommen. Da bin ich bei Katrin dann eher 5 bis 7 Jahre, da können wir dann vielleicht was sehen. Also das ist ein sehr weiter Blick in die Zukunft.
Ja, aber manchmal geht es aber auch überraschenderweise auch wirklich schneller, als man denkt. Weil ich denke mal, von Generative AI ist man vielleicht nicht überrascht worden, aber man sieht zumindest auch wirklich, wie spontan auch mal so eine Disruption auch kommt. Ne? Und von daher, ja, doch zwei spannende Dinge. Ne? Dann mal zum Ende. Also Mixed Reality, also im Bereich der Consumer, ne? auf der Frontend-Seite, Quantum Computing auch mit Hinblick auf Automatisierung, Datenauswertungen, Cybersecurity sicherlich auch nochmal ein Punkt, den haben wir jetzt gar nicht betrachtet, ne? Aber spielt ja auch bei Customer Experience ja auch eine gewisse Rolle, ne? Wenn sich Nutzer auch sicher fühlen in ihren Anwendungen.
Also das wird viel bewegen, denke ich auch, aber lass uns mal gucken, wie die Technik das so sich entwickelt an der Stelle. Ne?
Ja, sprechen wir dann in 5 Jahren nochmal vielleicht dann,
gerne auch dann darüber. Ja.
Nee, super, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch und ich denke mal, das, was wir eigentlich auch als Ziel vorher hatten, wo ich euch so als Yin und Yang auch mal angekündigt habe, hoffentlich auch kam es auch so rüber, auch gemerkt, dass das eine nicht ohne das andere geht. Die Designer und die UXler sind auch hoch und ist auch wichtig, ne, dass dann im Grunde auch in den IT-Operations auch entsprechend auch die Themen auch abgedeckt werden und andersrum genauso. Es geht nicht mehr ohne den anderen und von daher danke euch beiden fürs spannende Interview.
Danke auch.
Vielen Dank. Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.